Eine neue Folge Green Deal, der Podcast von Euranet Plus. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Dagmar Selle und ich will mit euch in diesem Podcast über die Klimaschutzpläne der EU-Kommission sprechen und diskutieren. Schließlich ist es unser Europa, das bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent sein soll. Auf dem Weg dahin müssen wir alle unser Leben zum Teil radikal ändern, aber es soll und wird unser Leben auch besser machen, vor allem gesünder. Und da sind wir schon beim Thema der heutigen Folge. Es geht um die Luftqualität in der EU und um bessere Luft, längeres Leben. Im Frühjahr haben wir es alle gemerkt. Das waren eindrucksvolle Satellitenbilder während des ersten Corona-Lockdowns, wo das Leben in Europa praktisch stillstand. Die Luft war sauber wie selten. Die Sentinel 5P-Satelliten der europäischen Copernicus-Flotte zeigten zum Beispiel eine deutlich gesunkene Stickstoffkonzentration über Europa im März und April. In manchen Städten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 45-50% weniger. Allerdings wird dieser Effekt schnell verpuffen. Ich habe für diese Podcast-Folge mit Marcel Langner vom Umweltbundesamt gesprochen. Wenn jetzt nichts mehr groß passiert, sind wir in etwa einem Jahr bei der Luftqualität wieder genau da, wo wir ohne den Corona-Lockdown auch gewesen wären. Was natürlich nichts anderes bedeutet, als dass wir langfristige Veränderungen brauchen und keine kurzen Effekte. Die EU-Kommission plant für nächstes Jahr einen Null-Schadstoff-Aktionsplan für Luft, Wasser und Boden. Wobei viele Experten der Begriff Null-Emissionen stört. Marcel Langner vom Umweltbundesamt sagte mir, das ist unmöglich zu erreichen, allein schon, weil es auch natürlichen Feinstaub gibt. Und auch CDU-Politiker Norbert Linz aus dem Europaparlament meint, viel wichtiger sei eine bessere und effektivere Messmethode in der EU.
Um es klar zu sagen, ich bin kein Fan von Null-Emissionsplänen, weil ich sie für technisch ganz schwierig umsetzbar halte. Wenn man allein mal das Elektroauto anschaut, dann ist es ja nicht so, dass es das keine Emissionen mehr hat. Insbesondere von den Reifen werden wir auch weiterhin Feinstaubemissionen haben. Das heißt also, wir brauchen wissenschaftlich korrekt ermittelte Grenzwerte und die aber auch realistisch umsetzbar sind und keine Null-Emissionszonen.
Bei Luftverschmutzung geht's euch vielleicht wie mir. Ich denke sofort an den Straßenverkehr. Ist aber längst nicht alles, hat mir Marcel Langner vom Umweltbundesamt noch erzählt.
Da hat im letzten Jahr die Bundesregierung ein nationales Luftreinhalteprogramm beschlossen, basierend auf Vorgaben, die von der Europäischen Union gekommen sind. Und in dem Luftreinhalteprogramm stehen eben Maßnahmen drin, wie man bis 2030 es erreichen kann, dass die Luft noch besser wird. Dazu zählt zum Beispiel der Kohleausstieg. Dazu zählt aber auch eine Minderung der Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft. Das ist ein Thema, das häufig nicht berücksichtigt wird in der Öffentlichkeit, wenn man über Luftqualität spricht, weil viele denken da erstmal an den Verkehr oder an große Kraftwerke. Aber auch die Landwirtschaft ist da eine wesentliche Quelle, und zwar gerade eben über die Ammoniakemissionen. Ammoniak ist zunächst einmal ein Gas, aber in der Atmosphäre bildet sich aus diesem Gas dann sogenannter sekundärer Feinstaub, also Feinstaub, der aus gasförmigen Vorläufersubstanzen gebildet wird. Und die Landwirtschaft ist zu 95% für die Ammoniakemissionen in Deutschland verantwortlich. Und da haben wir eigentlich in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten so gut wie keine Minderung erreichen können.
Fakt ist, die schlechte Luft betrifft jeden von uns direkt. Denn die Luftqualität kostet uns Lebenszeit. Wie viel genau? Diese Frage ist das Thema meiner Expertin in dieser Podcast-Folge. Raunhild Sörensen von Changing Cities in Berlin, einer unabhängigen Bewegung, die sich als Netzwerk für eine bessere Lebensqualität in unseren Städten einsetzt. Hallo Frau Sörensen. Ja, fangen wir am besten mal mit den Fakten an. Es gibt zu den Folgen der Luftverschmutzung in Europa für unsere Gesundheit ja eine konkrete Studie, an der war Changing Cities für Deutschland beteiligt. Zu welchem Ergebnis kommt die?
Ja, die Studie ist geleitet von EFA, der European Public Health Alliance, eine große NGO, wo sehr viele Gesundheits-Mobilitätsinitiativen und Organisationen, Verbände engagiert sind. Hier hat eine holländische Institution eine Studie durchgeführt, die europaweit die Luftverschmutzung gemessen hat. Und die hat schon vorhandene Werte, die gibt es ja an Messstationen überall in Europa, genommen und versucht, diese quasi zu quantifizieren, also wirtschaftlich zu quantifizieren, zu gucken, was sind die sozialen Kosten der Luftverschmutzung in Europa, in den Städten allerdings nur. Und sie kommt zu dem Ergebnis, dass wir insgesamt Kosten haben jährlich von 166 Milliarden Euro in ganz Europa, in den Städten. Also eine immense Summe, die uns die Luftverschmutzung kostet jedes Jahr in Form von Gesundheitsfolgen, Schaden, Menschen, die nicht arbeiten können, auch konkret natürlich in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und so. Aber wir sehen, wenn wir das tatsächlich umrechnen, was in der Luft passiert, und das in Euro und Cent umrechnen, haben wir immense Ausgaben. Und der Versuch dieses Studios ist, durch die Quantifizierung eben aufmerksam zu machen, dass wir hier tatsächlich ein Riesenproblem haben, das wir irgendwie lösen müssen.
Es geht ja nicht nur um Kosten, es geht ja sogar ganz konkret um Tote durch die Luftverschmutzung in Europa.
Soziale Kosten sind eben auch, wenn die Menschen frühzeitig sterben. Man rechnet 400.000 Tote mehr in Europa. Das ist eine WHO-Studie, die zu dem Ergebnis gekommen sind. Und das sind natürlich katastrophal viele Menschen, die quasi ohne eigenen Zutun, nur durch Atmen, sterben.
Und bei diesen Zahlen, die Studie da mit Todesfällen offenbart, da ist ja die Corona-Pandemie noch gar nicht mit eingerechnet. Experten gehen ja davon aus, dass jeder fünfte Corona-Tote in Europa genau deswegen gestorben ist, wegen der Luftverschmutzung. Sehen Sie das auch so? Hätten wir bei besserer Luft weniger Corona-Tote?
Also belegt ist ja noch gar nichts. Das sind Vermutungen. Allerdings kommen sehr viele Forscher und Forscherinnen zu den gleichen Ergebnissen. Wir wissen ja, Luftverschmutzung hat Einfluss auf unsere Atemsysteme. Und da Corona eben auch eine Krankheit ist, die genau diese Teil unseren Körper betrifft, ist es zu erwarten, dass es dort einen Zusammenhang gibt. Aber wir müssen auch sagen, es gibt noch keine 100-prozentige Daten. Die Luftverschmutzung hat ja Konsequenzen über lange Jahre. Und das wird noch dauern, bis man das wirklich auch wissenschaftlich belegen kann. Aber die meisten Menschen gehen davon aus, dass es so ist. Wir haben es ja vor allem in Norditalien gesehen, einer der Gegenden in Europa, wo die Luftverschmutzung am höchsten ist. Was da passiert ist im März und April dieses Jahres, das war ja furchtbar.
Ja, genau. Sie haben es gerade gesagt, Norditalien wird als Hotspot für verschmutzte Luft in Europa genannt. Wo ist die Luftqualität in der EU noch ein großes Problem und warum ist das so? Kann man das beziffern?
Also die Studie nimmt ja eben die Städte. Es ist halt so, wo viele Menschen zusammenkommen, wo viel Wirtschaft betrieben wird, wo viel gefahren wird, wo die Mobilität hoch ist, da ist die Luftverschmutzung auch am höchsten. Also sehen wir Nordschweden, Norwegen ist jetzt nicht die EU, aber in Gegenden, wo wenig Menschen leben, ist die Luftverschmutzung auch einfach geringer. Das hat natürlich einfach damit zu tun, viel Aktivität, menschliche Aktivität bedeutet auch viel Luftverschmutzung, solange man nicht ordentliche Maßnahmen ergreift, um die auch zu stoppen.
Ich habe irgendwie das Gefühl, aber es kann auch nur meins sein, dass wir mittlerweile mehr darauf achten, auf Feinstaubbelastungen und so weiter. Zeigt sich das denn gar nicht bei der Entwicklung, bei der Luftqualität?
Wir haben ein politisches Problem in erster Linie. Nur die großen Strukturen, die die Politik eben steuert, können das Problem der Luftverschmutzung lösen. Als Einzelindividuum können wir nahezu nichts machen.
Ich hätte jetzt gedacht, indem wir öfter mit dem Fahrrad fahren, indem wir öffentliche Verkehrsmittel nutzen, vielleicht Heizungsanlagen umstellen, das ist ja schon mehr in unseren Köpfen und mehr in unserem Bewusstsein als, sagen wir mal, vor 5 Jahren noch. Ich hätte gedacht, dass sich da vielleicht auch schon erste Verbesserungen zeigen. Oder sind wir als Privatpersonen als Schräubchen zu klein?
Wir sind zu klein. Natürlich ist es so, dass viele mehr Menschen mit dem Rad fahren, versuchen, das Auto stehen zu lassen und dass man auch ein gewisses schlechtes Gewissen hat wegen einer alten Heizungsanlage. Aber auch wenn jeder Einzelne da viel unternehmen würde, die richtig großen Veränderungen passieren erst, wenn da politisch etwas passiert. Also zum Beispiel werden viele Menschen nicht aufs Rad umsteigen, weil sie fühlen sich im Moment zu unsicher. Das heißt, erst wenn die Politik sich dafür entscheidet, die Straßen auch wieder sicherer zu machen, dann haben wir die große Bewegung, dass die Menschen tatsächlich dann auch gerne mit dem Rad fahren, weil sie sich wohlfühlen. Das, was ein paar Individuen machen, das macht nicht viel aus, leider.
Also müssten weitere politische Entscheidungen her? Ich denke mal, Sie spielen da auch auf die Industrie zum Beispiel an.
Ja, auf jeden Fall. Das ist eben auch das Interessante an diesem Studio von der Eva. Also der Versuch, die Kosten, die soziale Kosten von Luftverschmutzung zu berechnen, ist ja auch der Versuch, auf eine andere Art und Weise darüber zu reden, weil es so abstrakt ist und die Werte von PM2.5 oder PM10 oder NOx, wie auch immer, immer noch sehr abstrakt sind und sehr schwer zu verstehen sind, dann ist es doch so, vor allem, dass die Politik viel besser sich zu Euro und Cent verhalten können und sagen, das ist uns aber ein bisschen teuer, diese Ausgabe, im Vergleich zu anderen Sachen, wo wir sonst Geld ausgeben. Und die Hoffnung ist, dass die Politik dementsprechend auf so eine Studie deswegen reagieren können.
Es gibt ja auch generell am Messsystem der Luftqualität Kritik. Wir haben von Norbert Linz aus dem Europaparlament gehört, dass er in einem besseren Messsystem einen wichtigen Baustein zum Erfolg sieht. Stimmen Sie dem zu?
Messen ist sicher wichtig und man kann sicher auch viel besser messen, als jetzt im Moment gemacht wird. Also vor allem vielleicht jetzt nicht in Deutschland oder in anderen nordeuropäischen Ländern, aber in vielen südeuropäischen Ländern werden viel zu wenig gemessen überhaupt. Aber auch wenn wir die perfektesten Messsysteme hätten, das würde die Luft ja kein Deut besser machen. Die bleibt ja die Luftverschmutzung, egal wie gut oder schlecht wir sie messen. Also wir müssen woanders rangehen und den Verkehr einschränken, die Emissionen der Industrie reduzieren. Erst dann kommen wir wirklich weiter. Messen alleine bringt ja keinen Fortschritt.
Sie sagten gerade Verkehr, Industrie, das sind natürlich städtische Attribute und für die Studie haben Sie ja auch Daten aus mehr als 430 Städten in Europa ausgewertet. Ist denn schlechte Luftqualität generell nur ein städtisches Problem?
Es ist eher ein städtisches Problem. Es gibt andere Gegenden, also zum Beispiel in Polen haben wir sehr viel Kohlekraftwerke und so, die vielleicht jetzt nicht mitten im Zentrum von Städten sind. Dort gibt es natürlich auch sehr große Emissionsprobleme und Luftverschmutzung. Es gibt durchaus Gegenden, wo das eben auch der Fall ist, aber tendenziell sind die Städte das Problem. Und wir haben ja noch dazu, weil es quasi verschlimmert, wir haben ja eine wachsende Urbanisierung. Die Menschen ziehen ja in die Städte. Auch trotz Corona glaube ich nicht, dass wir dieser Trend komplett umdrehen werden und die Leute sagen alle, jetzt ziehe ich wieder auf dem Land und setze mich da in Homeoffice. Wird sicher passieren, aber der große Trend geht in die Städte und dadurch verstärkt sich die Luftverschmutzung auch.
Gibt es denn schon EU-Länder, die einen ganz guten Weg gefunden haben, ihre Luft reinzuhalten?
EU, Norwegen, glaube ich, gehört nicht dazu, aber Norwegen hat ja zum Beispiel über eine sehr konsequente Förderung der E-Mobilität doch erhebliche Erfolge vorzuweisen. Und die sind bei 30% oder so der gesamten Flotte, was ja immens viel mehr ist als das, was wir in Deutschland zum Beispiel jetzt vorzeigen können. Aber es ist natürlich grundsätzlich ein großes Problem in Europa. Wir haben ja auch die Grenzwerte für die verschiedenen Luftverschmutzungsarten, also NOx, Stickoxid, die Feinstaubwerte und so. Diese Werte sind ja zum Teil nicht mal auf WHO-Ebene. Also die WHO fordert striktere Einhaltungskriterien als die EU. Und allein da sieht man, dass wir in der EU doch ein ganzes Stück weit davon entfernt sind, wenn sogar die WHO strengere Regeln hat als EU.
Ja, und dabei loben wir uns immer als so fortschrittlich, ne? Und dann, wenn man da so ein bisschen hinterherhängt, macht ein bisschen komisches Gefühl gerade, finde ich.
Auf jeden Fall. Das ist sicher aus wirtschaftlichen Gründen. Versucht man da eben die Grenzwerte doch so hoch zu halten wie möglich, damit man nicht überall ein Dieselfahrverbot bekommt oder hier einen Filter einbauen muss oder wie auch immer. Und deswegen ist mit dieser Studie, wo wir sagen, das kostet uns aber auch Geld, die Luftverschmutzung, die Hoffnung, dass die Politik dann sagen kann, wir rechnen mal die beiden Sachen gegeneinander aus und gucken, was sich jetzt letztendlich lohnt. Wo geben wir Geld aus? Wo haben wir die Kosten? Welche Kosten sind sinnvoll und welche sind nicht sinnvoll? Und das ist halt die Hoffnung, dass es für die Politik leichter ist, damit mit der Luftverschmutzung umzugehen, wenn sie die einfach in Euro umrechnen kann.
Die EU-Kommission plant nächstes Jahr, also 2021, einen Null-Schadstoff-Aktionsplan, unter anderem für die Luft. Was halten Sie von dem?
Ja, alles, was unternommen wird, ist sicher von Vorteil. Wir müssen aber, glaube ich, wegen der Luftverschmutzung, aber natürlich auch wegen der CO2-Emissionen, befürchte, wir müssen noch radikaler denken, als wir das im Moment tun. Es wird nicht reichen, zum Beispiel die ganze Autoflotte mit E-Autos auszutauschen. Wir haben da immer noch ein Problem. Wir müssen einfach wirklich runterfahren. Wir müssen gucken, dass wir die Mobilität komplett umstellen, dass sie nachhaltiger und auch eben besser ist für die Luft. Und in der Landwirtschaft, in der Industrie gibt es auch große Chancen, da was zu machen. Aber es bedeutet wirklich Transformation. Wir reden jetzt nicht von einem bisschen Reformchen, das uns über die nächsten 10, 20 Jahre retten kann, sondern von wirkliche Transformation der Gesellschaft.
Von was für radikalen Maßnahmen reden Sie da? Die werden uns ja wahrscheinlich dann auch irgendwann persönlich betreffen.
Klar, die werden uns alle persönlich treffen. Wir merken es ja schon jetzt. Die Pandemie ist vielleicht so eine Sache, was aus unser Handeln quasi entstanden ist. Wir lassen die Tiere näher an uns ran, die Wildtiere, und bam, haben wir dann eine Pandemie. In den nächsten 10, 20 Jahren werden wir sehr große Veränderungen erleben, auch in unserem Alltag. Und ich wünsche mir, dass wir darüber reden, wie weit wir gehen wollen, welche Sachen wir auf uns nehmen wollen und wo wir sagen, nee, das ist uns zu viel oder das hier sollte es langsamer gehen, aber dass wir darüber reden, wie wir die Zukunft nachhaltiger gestalten können, also auch in Bezug natürlich auf die Luftverschmutzung. Welche Sachen müssen wir machen und wie können wir das so sozialverträglich umstellen, wie es überhaupt geht?
Blicken wir mal in die Glaskugel vielleicht zum Abschluss. Was denken Sie denn, wie wir 2030, 2040 oder auch 2050, da soll Europa dann ja klimaneutral sein, was denken Sie, wie wir dann leben?
Das ist natürlich eine große Frage. Die Agora-Verkehrswende hat eine Studie rausgegeben, wo die eben beschrieben haben, sehr interessant, wie dieser Transformationsprozess tatsächlich stattfinden kann. Und da sieht man eindeutig, dass wir viel schneller vorangehen müssen, um Klimaneutralität zu erreichen, als bisher gedacht. Es ist möglich, die Mobilität vor allem umzustellen. Es ist möglich, die Heizung umzustellen. Auch in der Landwirtschaft ist es möglich, wobei da immer ein Rest bleibt, weil Landwirtschaft nun mal CO2 produziert. Aber ich denke, wir werden in 10, 20 Jahren kaum Privatautos mehr haben. Es wird nach wie vor Autos geben und man wird auch Auto fahren, aber im keinsten Fall in dem Maße, wie wir das heute haben. Ich stelle mir vor, dass die Städte viel, viel grüner werden. Erstens, weil es die Luft verbessert, aber auch, weil wir einfach die Kühlung durch Bäume brauchen in den Städten. Aber ich denke vielleicht auch, dass wir, das wird nicht so schnell gehen, aber dass wir räumlich uns einschränken müssen, dass wir nicht in so großen Wohnungen leben können, wie wir heute tun. Dass wir da mit weniger Platz, den Platz besser geteilt, tatsächlich auch CO2 sparen können und uns in dieser Art und Weise begrenzen. Ich glaube nicht, dass es bedeuten müsste, dass wir alle dann schlechter leben. Also ich glaube, der Durchschnittsdeutsche hat im Moment 47 Quadratmeter zur Verfügung, was ja schon eine ganze Menge ist, wenn da, sagen wir mal, etwas weggeht, muss ja nichts halbiert werden, aber dann ist es immer noch eine sehr hohe Lebensqualität. Wir haben uns halt gewöhnt, auf eine irrsinnig kostspielige Art und Weise zu leben, und da müssen wir wirklich von weg.
Ich danke Ihnen herzlich für das Interview.
Ich habe zu danken.
Das Interview mit Ragnhild Sørensen hat mich lange nachdenken lassen, muss ich zugeben. Zum einen, um politisch und wirtschaftlich zu überzeugen, hält die Studie Geld und Ausgaben als Schaden für relevanter als die Zahl der Menschenleben, die wir durch eine bessere Luftqualität in Europa retten können. Erinnern wir uns nochmal, das sind 400.000, die wegen der schlechten Luftqualität in der EU sterben. Und müssen wir wirklich viel radikaler denken, um klimaneutral zu werden? Reicht ein bisschen Fahrrad fahren, ein bisschen weniger Müll machen und auf die Urlaubsreise mit dem Flugzeug zu verzichten, reicht das alles gar nicht? Müssen wir einfach auch mal Abstriche machen bei Punkten, die unbequem sind und eventuell wehtun, wie beim eigenen Auto oder der Wohnungsgröße? Ich würde gern mal eure Meinung dazu hören. Schreibt mir in der Euronet Plus Community über unsere Facebook- oder unsere Instagram-Seite. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal in 2 Wochen.